Hey, mein Name ist Christoph Kruhn und wenn du wissen willst, was das neue Gold der Branche ist, warum Erfahrung heute besser ist als Wissen und wie du dich feiern lassen kannst wie ein Weltstar, dann ist dieser Podcast genau für dich.
OMT.
Du musst ein zentrales Problem lösen, das deine Zielgruppe hat und von dem du weißt, dass und wie du es lösen kannst. Bei uns waren es im Prinzip drei Probleme, die Copywriter haben, die aus der Ausbildung kommen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was Pricing betrifft oder wie ihre Arbeit überhaupt ist. Feedback auf der einen Seite. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie sie an neue Kunden herangehen sollen. Und sie sitzen in ihrem Kämmerchen und sind völlig alleine. Und denen bieten wir im Prinzip eine Heimat. Diese drei Kernthemen, auf denen haben wir unser gesamtes Business, unsere Community aufgebaut. Und dafür sind Menschen bereit, für die Lösung dieser Probleme auch zu bezahlen, auch monatlich.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Christoph, erinnerst du dich an den Moment, in dem klar wurde, wir brauchen, also ihr braucht eine eigene Community und nicht noch ein weiteres Produkt?
Tatsächlich erinnere ich mich sehr, sehr gut an den Moment, weil ich erstmal gesagt habe zu Adrian, meinem Mitgründer, ich habe keinen Bock. Also, es war tatsächlich nicht meine Idee.
Du hast keinen Bock auf die Community.
Ich hatte keinen Bock auf die Community, richtig. Ich wollte erstmal gar nicht. Adrian hat mich gefragt und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, ich mach's mal. Und dann habe ich mir überlegt und gedacht, eine Community. Eine Community ist scheiß viel Arbeit. Nee, Adrian, das machen wir nicht. Und dann war das aber so, wir waren auf einer Mastermind zusammen und Adrian hatte sich dann dort verletzt und wir haben uns erstmal ein bisschen aus den Augen verloren, weil er bedingt durch die Verletzung, also irgendwie Sehne gezogen oder so, war er dann auf dem Zimmer und ich natürlich unterwegs und wir haben uns dann erst später wieder getroffen und dann hatte er komplett ignoriert, dass ich eigentlich Nein gesagt habe und hat mich dann einfach in die WhatsApp-Gruppe noch zusammen mit Markus Boczonek gestülpt quasi und hat gesagt, so, jetzt geht es hier mal los, das wird jetzt unsere Community-Aufbau-Gruppe quasi. Also ich bin da quasi reingestolpert wie nichts. Aber um deine Frage zu beantworten, warum man eine Community haben sollte und nicht ein weiteres Produkt, ich glaube, dahin soll es ja so ein bisschen zielen, ist in der Hauptsache deswegen, weil du mit einem Produkt irgendwann an Grenzen stößt, sowohl als derjenige, der ein Produkt kauft und vielleicht weitere Fragen hat oder weitergehen will, oder aber auch als Produktgeber. Zu uns, wir haben eine Copywriter-Community, kommen ganz, ganz viele Copywriter, die gerade eine Ausbildung gemacht haben und auch schon länger am Markt sind. Wir haben eine Copywriterin, die ist schon länger aktiv, als ich überhaupt weiß, dass es Copywriting gibt. Also wir haben da sehr unterschiedliche Menschen bei uns. Aber die kommen sehr oft nach Kursen, um einfach mehr zu bekommen, Feedback zu bekommen. Und das ist was, das kannst du mit einem Kurs im Prinzip gar nicht abbilden.
Ja, der Austausch quasi.
Genau.
Ich meine, ich muss ja nicht dazu sagen, der OMT ist eine riesige Community. Und ja, ich habe mich gerade voll wiedergefühlt in dem, was du gesagt hast. Das ist verdammt viel Arbeit. Und wir machen das jetzt seit 10,5 Jahren. Also ja, es ist verdammt viel Arbeit, aber es macht auch irgendwo verdammt viel Spaß, weil in der Community zu arbeiten, und das wirst du sicherlich bestätigen, wenn man auch das zurückbekommt auf das, was man reingibt, macht das normalerweise auch viel, gibt einem auch etwas. Also zumindest ist es bei mir so.
Das auf jeden Fall. Also wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt ein bisschen ausblendet und mal nur auf das rein menschliche und auf das Herzerwärmende geht, ist es definitiv so. Man ist auf der einen Seite so ein bisschen was wie ein Star, wenn man eine Community führt oder gründet und wenn man da so quasi voransteht. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite, ja, du kriegst unheimlich viel wieder von den Menschen, auch untereinander geben die sich wahnsinnig viel. Und das macht schon eine ganze Menge aus. Wenn man jetzt mal auf Produktebene schaut, dann ist es mehr so ein Gärtnern, so eine Community. Bei einem Produktverkauf bei Kursen ist es so, du arbeitest auf einen Launchtermin hin, verkaufst den Kurs zigfach und dann ebbt das so langsam ab. Und bei einer Community läuft das anders. Bei einer Community hast du, je mehr du da reingibst von dir selber, auch immer mehr Mehrwert für dich in Form von eben auch Geld wieder zurück. Das macht die Sache völlig anders als ein Online-Kurs.
Das Thema ist, ich rede auch gar nicht immer so gern von Community. Also Community, ja klar, wenn Menschen mit an Bord sind, ich rede immer gern von Plattform auch, weil theoretisch ist ja eine Community eine Plattform. Du kannst, wenn du eine gute Community hast, und du hast dort ein gutes Produkt und du findest dann ein neues Produkt, was gut dazu passt, dann hast du ja die Plattform schon, um dieses Produkt auch wieder zu positionieren und wieder zu positionieren. Ich meine, im Prinzip ist ja Amazon auch so gestartet. Die haben erst Bücher verkauft, haben sich eine Community aufgebaut rund um Bücher, haben sich auch einen Namen da gemacht. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, was ist Community und was ist keine Community mehr. Aber am Anfang war das so und irgendwann haben die immer mehr Service dazu genommen. Mittlerweile ist es so groß und unpersönlich, dass man da nicht mehr von der Community sprechen würde. Aber am Anfang gab es dort, ich war selbst in einigen Austauschgruppen, die da gebaut wurden. Wir haben den Titel Paid Communities, das neue Gold der Branche genannt. So, klingt nach Christoph, der Titel. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal. Warum ist es das neue Gold der Branche und warum habt ihr euch bewusst für eine bezahlte, also Paid Community entschieden? Was verändert das Ganze?
Ich fange mal an mit, warum ist es das neue Gold der Branche? Weil es tatsächlich ganz, ganz viele Menschen anzieht wie Goldgräber an den Klondike, weil sie der Meinung sind, sie wollen schnelles Geld verdienen. Das war ja auch mein Tenor quasi, den ich auch in dem Vortrag, den ich auf der Campix gehalten habe, auch mit reingebracht habe, dass es ja quasi sich als Goldgräberei ein bisschen anfühlt, weil jetzt viele dahin drängen. Und natürlich eine Paid Community bedeutet, dass du damit einfach auch eine Gewinnerzielungsabsicht letzten Endes hast. Es ist kein Hobby. Aber, und das ist es jetzt nicht nur aus monetärer Sicht Gold, es ist es von beiden Seiten aus, finde ich, weil du bei einer Paid Community ein ganz anderes Commitment deiner Mitglieder hast. Dadurch, dass sie jeden Monat Geld auf den Tisch legen, um dabei zu sein. Sie geben das Geld nicht unbedingt, um eine Leistung zu bekommen, nichts Vordefiniertes, sondern sie geben es auf den Tisch, um erstmal wirklich dabei zu sein, um Teil einer Bewegung, einer Community zu sein. Und das macht die Sache doch schon sehr, sehr anders, was die Beteiligung der Mitglieder betrifft. Ich bin in einigen Communities, wir hatten gerade heute einen Community-Call und da war auch die Frage, in wie viele Communities wir so sind. Und da habe ich festgestellt, ich bin tatsächlich in 8 Communities. War mir so nicht bewusst. Also allein auf dieser Plattform, auf der wir uns bewegen, bin ich in 8 Communities. Und am aktivsten sind die Communities, bei denen die Mitglieder Geld dafür bezahlen. Das fand ich sehr, sehr spannend tatsächlich.
Weil natürlich auch eine gewisse Mitverpflichtung einhergeht. Also, sagen wir mal anders. Man könnte jetzt sagen, wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde, ich höre immer, Fitnessstudios leben vor allem von den Mitgliedern, die bezahlen und nicht kommen. Aber eigentlich ist es ja falsch. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe mir, wie du weißt, ich mache viel Sport und ich habe mir gerade ein sehr, sehr teures Fahrrad gekauft. Warum habe ich mir ein sehr teures Fahrrad gekauft? Weil ich den Schmerz noch mehr spüre, wenn ich es nicht benutze. Also wenn ich jetzt halt Geld ausgebe oder wirklich viel Geld dafür ausgebe und dann das Ding nur in der Garage steht, das tut mir weh und das gibt mir ein schlechtes Gewissen, dass ich tatsächlich das als Antrieb verspüre. Ja, der Antrieb sollte anders kommen, aber es gibt manchmal Momente, wo du gerade im Sport, ich meine, wir beide haben uns enger kennengelernt. Klar, wir kennen uns über das Online-Marketing, aber wir haben uns viel ausgetauscht, auch weil wir beide eine gewisse Laufliebe verspürt haben und uns auf anderen Plattformen gebettelt haben, wer mehr Kilometer läuft und so ein Spaß. Also für mich ist es, manchmal ist man so müde und kaputt oder steckt im Training und es geht ja nicht immer nur um Motivation, es geht ja um Consistency, also dass man dranbleibt, dass man weitermacht. Und da muss man sich halt manchmal auch selbst verarschen. Und bei mir ist zum Beispiel ein Selbstverarschen, ich kaufe mir extra teurere Sachen, damit ich ein schlechteres Gewissen habe, es nicht zu nutzen. Und so kriege ich einen Antrieb. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Und bei der Paid Community würde ich so eine Analogie sehen, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt hier schon Geld investiere und in eine Community reingehe, dann werde ich mich auch bemühen, da das Maximale für mich rauszuziehen oder zumindest Maximale zum Aufwand, den ich betreiben kann. Was, ja, also so glaube ich, kann das schon Sinn machen, dass wenn man sagt, hey, wenn man eine bezahlte Community hat, hat man vielleicht weniger Leute dabei, aber dafür auch engagiertere Leute.
Ja, ich will nochmal die Analogie zum Sport aufgreifen. Also ich kaufe mir auch hochwertigstes Gerät, bei mir ist ein bisschen weniger. Ich laufe ja nur, weil ich hier auch im Büro ein Rudergerät stehen habe, was sündhaft teuer war. Das kaufe ich aber nicht, um mein schlechtes Gewissen zu aktivieren, sondern das kaufe ich tatsächlich für mein gutes Gefühl. Also aus einer etwas anderen Motivation heraus als du. Wenn ich mir was kaufe dafür, was ich aktiv betreiben will, dann soll es auch das Beste sein. Und bei einer Community oder generell bei Sachen, die Geld kosten, wo man sich aktiv dafür entscheidet, ist es ja so, wenn man den Wert erkennt und dieses Geld gerne gibt, dann beschäftigt man sich auch mehr damit. Ich glaube, bei einem Sportclub ist es vielleicht ein Ticken anders, weil natürlich je weniger Leute da sind, umso weniger Personal, umso weniger nutzen sich Geräte ab, etc., laufende Kosten, all diese Sachen. Das mag wohl sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch ein Fitnessclubbetreiber Spaß dran hat, wenn alle seine Mitglieder kommen und vor allem dann ja auch verlängern. Und bei uns ist es so, wenn wir die Mitglieder aktiv halten und wir haben eine recht geringe Churnrate, wir sind Anfang des Jahres gestartet und haben, glaube ich, immer noch keine 10% verloren bis jetzt von allen Mitgliedern. Also wir sind da schon noch sehr, sehr gut dabei, aber auch deswegen, weil man da ständig Energie und Liebe reinsteckt. Hm.
Was unterscheidet deiner Meinung nach eine echte Community von einer klassischen Audience oder einem Online-Kurs? Also du hast vorhin schon mal was angedeutet, aber vielleicht nochmal explizit.
So, also ein Online-Kurs ist grundsätzlich in meinen Augen eine Einbahnstraße. Ja, ich habe die Möglichkeit, gegebenenfalls über eine Support-E-Mail-Adresse Fragen zu stellen, kriege vielleicht auch eine Antwort, wenn ich Glück habe, zurück, je nachdem, wie gut der Support tatsächlich ist. Aber es ist eine Einbahnstraße und es dauert immer etwas länger. Also ein Online-Kurs ist hauptsächlich, konsumiere ich als Kunde etwas. In anderen, ja, ich will jetzt nicht sagen Communities, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Social-Media-Plattformen anschaut und da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man Gruppen bildet etc., dann sieht man da sehr oft, dass es eben Menschen gibt, die entweder mit dem Thema gar nichts zu tun haben oder die notorisch einfach nörgeln und die dann dort auch ihren negativen Senf abgeben müssen. Und das hast du in einer Community, sowohl paid als auch unpaid, ist mir das bis jetzt noch nicht so begegnet. Das hast du einfach nicht. Die Menschen sind dort in gewisser Weise in einem geschützten Raum und können sich dort frei bewegen, frei miteinander kommunizieren, ohne dass sie Angst haben müssen, dass irgendjemand da jetzt negativ kommuniziert. Oder wie bei uns jetzt, wir haben ja eine Community speziell für Copywriter, also für ein spezielles Gewerk. Wir haben dort keine Kunden drin. Wir haben aber auch noch nie das Problem gehabt, dass irgendjemand meint, er macht jetzt jemand anderem einen Kunden abspenstig oder irgendwas. Also wir haben eine sehr, sehr positive, einen positiven Vibe einfach in der Community. Und das hast du sehr oft eben auf anderen Plattformen oder in anderen Gebilden eben nicht. Diesen geschützt, es ist einfach so eine Art Safe Space, den wir da haben.
Hm. Was darf ich fragen, was die Community kostet?
Kostet im Moment 99 netto im Monat. Also Euro.
99 was Euro bietet netto. Ihr dafür?
Nix. Also ja, wir bieten natürlich dafür den Raum auf der einen Seite. Wir bieten den Austausch an, diesen grundsätzlichen Space. Und wir haben auf jeden Fall immer zwei Calls jede Woche. Einmal einen Dienstagscall, da geht es mehr so um Akquise und Mindset. Und dann gibt's die Donnerstagscalls, da geht es mehr um Feedback, um aktuelle Fragen zum Thema Copywriting generell. Also mehr so ein bisschen Wissen vertiefen, weitergeben, Fragen stellen. Aber die Community nutzt auch natürlich selber die Community, um dort eben auch Fragen zu stellen, um sich auszutauschen. Wir haben jetzt in 2 Wochen haben wir das nächste Community-Treffen. Also wir treffen uns auch offline tatsächlich. Und das geben wir halt da eben rein.
Ja, spannend. Ich muss ja zugeben, ich bin ein riesen Community-Fan. Wer hätte es gedacht? Aufgrund dessen, was ich ja tagtäglich tue und natürlich auch schon vor meiner Zeit beim OMT diese SEO-Community immer sehr von Austausch gelebt hat. Mittlerweile bauen wir sogar innerhalb des OMTs weitere Communities. Ja, wir haben unsere Botschafter-Community, da haben wir heute Abend wieder ein virtuelles Treffen. Ich bastel gerade noch an etwas, was noch nicht so publik ist, für unseren Summit nächstes Jahr. Also wieder eine Community innerhalb der Community. Da geht es jetzt nicht um den Summit an sich, sondern es geht so ein bisschen um ein Gremium, das da ein paar Entscheidungen mit sich trifft. Aber das kommt im Oktober, werden wir das veröffentlichen. Und ich merke auch, dass diese kleinen Communities, diese Nano-Communities innerhalb der großen Community uns enorm gut tun. Also dass ja, du kriegst Personen, die das mittragen. Du kriegst Personen, die sich als Teil des Ganzen fühlen, die natürlich dir dann auch helfen, ja, eine Art Influencer, ja, dir helfen, das halt auch, ja, wie ich eben schon gesagt habe, weiterzutragen. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool an Communities, dass man, wenn man Leuten auch Aufgaben gibt in den Communities, theoretisch, egal ob bewusst oder unbewusst, dass sie sich auch noch verbundener fühlen damit. 99 Euro im Monat und du gibst mir die Antwort, da ist kein Mehrwert dran. Also da ist ein Mehrwert, das ist ein Riesenmehrwert, das weiß ich ja. Das hast du ja auch bei der Campix damals sehr gut erklärt. Aber deine erste Antwort, die kriegen erstmal nichts zurück. Das würde ich auch sofort widerlegen, weil alleine das, ich weiß ja um deine Kompetenz, wenn du da drin bist und wirklich auch aktiv bist und den Leuten auch ein Feedback gibst auf ihre Fragen und die haben 2 Calls die Woche. Erzähl mir was zu diesen Calls. Bereitet ihr die vor? Geht ihr da einfach rein? Habt ihr Überthemen, die ihr da behandelt? Gibt vielleicht die Community vorher das Thema vor? Wie macht ihr das?
Also wir haben sehr wohl ein breites Netzwerk. Das heißt, wir hatten schon Calls, Themencalls zum Thema Datenschutz, zum Thema TikTok, hatten wir sogar 2 Calls schon.
Wo dann ein Experte dazu kommt?
Da kommt, ja, war sogar von TikTok direkt, die Madeleine Tang da. Wir haben mit Pascal Schildknecht einen Google Ads Experten schon da gehabt. Wir hatten auch schon einen SEO Call, um mal ein grundlegendes Verständnis auch beim Copywriter für SEO zu wecken und auch zu verstehen, wie diese beiden Gewerke ineinander greifen können. Also das bieten wir schon auch an. Und das ist sehr oft auch aus der Community heraus entstanden, dass es Fragen gab, können wir nicht mal in diese Richtung was machen? Wir machen natürlich auch Fragerunden, ganz klassisch. Also wir haben einen Post dann immer in der Community, 2 Tage vorher, stellt eure Fragen rein und dann beantworten wir immer die laufenden Fragen. Wir haben aber auch jetzt gerade, was Akquise oder Mindset betrifft, dort haben wir speziell eben die Herausforderung gehabt, dass viele sich da weiterbilden wollten oder gemeinsam eben Akquise betreiben wollen. Also haben wir das auch ins Leben gerufen. Wir reagieren also sehr stark auf das, was die Community auch möchte, sofern das eben im Rahmen des Möglichen ist, den einfach die Community und die Calls bieten. Aber es gibt grundsätzlich Sachen, die aus der Community herauskommen bei den Calls und es gibt auch Sachen, die wir eben weitergeben wollen und die wir im Vorfeld vorbereiten.
Hm. Ich erinnere mich dumpf dran bei dem Vortrag. Also es hat mich interessiert deshalb, weil ich schon länger auch über eine bezahlte Community nachdenke. Wir denken seit 11 Jahren darüber nach, sollten wir unsere kostenlosen Webinare irgendwie bepreisen und wenn es Kleinstbeträge sind, wir haben uns immer dagegen entschieden, weil wir glauben, dass wir am Ende unser Geld über die andere Seite verdienen. Also die sich dort präsentieren können, die und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Communities innerhalb unserer Communities, die ich eben schon angesprochen habe. Natürlich kann ich von unserem Botschafter nicht irgendwie Geld nehmen. Also kann ich schon, aber ich glaube, da werden nicht mehr so viele dabei, weil die uns in anderer Form, Art und Weise relativ viel reingeben. Eine Sache, über die ich schon sehr lange nachdenke, wie du vielleicht auch weißt, was selbst aus Gründen noch nicht dabei, aber wir haben einen Agency Day. Und wir sind sehr, sehr stark in diesem Agenturnetzwerk. Und ich denke schon sehr lange, bestimmt schon 5 Jahre darüber nach, eine Paid Community für Agenturinhaber zu bauen. Also ja, es scheitert immer daran, dass ich eigentlich seit 5 Jahren eine Umfrage machen will unter den Agenturinhabern. Für was wärt ihr denn bereit, keine Ahnung, 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro im Monat zu bezahlen, dass es euch einen Mehrwert gibt, der euch weiterbringt? Wir haben es tatsächlich für dieses Jahr angedacht, nach unserer Konferenz im September, die ja jetzt Ende des Monats stattfindet, werden wir wahrscheinlich mal die uns vertrautesten Agenturbesitzer fragen, hey, gibt's für sowas Bedarf? Was müsste da drin passieren, dass ihr eine Zahlungsbereitschaft mitbringt? Weil wir arbeiten mittlerweile mit über 800 Agenturen zusammen und es wäre natürlich ein sehr, sehr cooles Thema, um auch mal einen Retainer aufzubauen. Und das ist ja auch ein geiles Thema bei einer Paid Community. Es sind wiederkehrende Einnahmen, mit denen man planen kann, wie Software as a Service theoretisch. Also das macht es natürlich auch sehr, sehr spannend und sicherlich auch bei euch einer der Gründe gewesen, warum du dich dann am Ende breitschlagen lassen hast, oder?
Ganz klar ist das Finanzielle auch durchaus ein Thema und auf der anderen Seite ist natürlich auch schick zu sagen, ich habe 80 Copywriter an der Hand, wenn du einen brauchst, melde dich bei mir, ich habe so ziemlich alle Fachbereiche. Aber das, was du sagst, finde ich, ist klassisches Thema für eine Paid Community. Du brauchst im Grunde genommen, und das wird auch mal global gesehen, nicht nur jetzt, ob Agencies oder nicht, du musst ein zentrales Problem lösen, das deine Zielgruppe hat und von dem du weißt, dass und wie du es lösen kannst. Bei uns waren es im Prinzip 3 Probleme, die Copywriter haben, die aus der Ausbildung kommen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was Pricing betrifft oder wie ihre Arbeit überhaupt ist. Feedback. Auf der einen Seite. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie sie an neue Kunden herangehen sollen und sie sitzen in ihrem Kämmerchen und sind völlig alleine und denen bieten wir im Prinzip eine Heimat. Das war für uns eine der großen Kernthemen oder diese 3 Kernthemen, auf denen haben wir unser gesamtes Business, unsere Community aufgebaut. Und dafür sind Menschen bereit, für die Lösung dieser Probleme auch zu bezahlen, auch monatlich.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
100%. Und ich meine, am Ende ist es ja immer eine wertebasierte Geschichte. Habe ich das Gefühl, dass mir die bei euch jetzt 1.188 Euro im Jahr, ob die mir den Mehrwert zurückgeben oder mehr Mehrwert bringen als das, was ich reingebe. Wir machen einmal im Jahr diesen Agency Day. Da kommen 150 Agenturinhaber. Warum kommen die? Weil wir seit 5 Jahren eine geile Agenda zusammenstellen und sich ihresgleichen miteinander austauschen können, obwohl sie eigentlich im Leben Wettbewerber sind, sich halt hier vielleicht in sehr vertrautem Umfeld, man verliert vielleicht kurzfristig mal einen Pitch, aber langfristig gewinnt die Branche oder alle. Und das ist so ein bisschen die Idee. Du hast in einem Vortrag damals, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, du hast damals gesagt, ganz anderes Thema jetzt, Erfahrung ist das neue Wissen, besonders in Zeiten von LLMs. Was genau hast du damals damit gemeint, gerade in Bezug auf das Thema Communities?
Also es ist ja so, wenn ich heute Wissen brauche, dann frage ich, wie die alle heißen. Darf ich Namen nennen?
Klar, darfst hier Werbung machen, so viel du willst.
Also ich frage einfach meine KI, wie auch immer die gerade heißt, die ich aufhabe am Handy oder sonst irgendwo. Und dann habe ich, naja, sagen wir mal, zu 85% dieses Wissen, was ich haben möchte, mit plus ein bisschen Fantasie hinten dran. Aber wenn ich mich damit ein bisschen tiefer beschäftige, kann ich auch über, es gibt ja Agentenmodus jetzt und alle so eine Sachen, da kann ich sehr tiefgreifende Recherchen machen. Also da kriege ich schon unheimlich viel Wissen. Aber Wissen ist jetzt das eine. Wie ich das Wissen anwende, das ist eine Erfahrung, die ist jetzt gerade bei Markus, Adrian und mir eben auch über Jahre hinweg gewachsen. Nicht nur bei uns, natürlich auch bei vielen unserer älteren Mitglieder in der Community und davon profitieren gerade die, die neu rangehen. Diese Erfahrung, die kannst du dir nicht kaufen, die kann man auch über einen Kurs nur sehr schwer weitergeben, weil das sehr spezifische Fragen sind. Wie würdest du in dieser speziellen Situation vorgehen? Ja, und dann kriegst du 3 Antworten, die sind manchmal wirklich aus 3 unterschiedlichen Ecken, aber es ist jeweils auf Erfahrung gefußt. Und das ist etwas, was übrigens auch wiederum einen Kurs nicht so cool macht wie eine Community. Das ist etwas, das kannst du anders nicht weitergeben. Und das ist nach meinem Dafürhalten tatsächlich ein sehr, sehr großer Schatz, auf dem wir alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, sitzen und der es sich lohnt, weiterzugeben. Hm.
Welche? Also du hast gesagt, ihr habt 2-mal die Woche so einen Call. Und ich weiß, dass ihr eine sehr lebhafte Plattform habt, die ihr auch nutzt. Über Tools reden wir später noch. Wo aber auch sehr viel schon passiert. Also am Ende, ich kenne zum Beispiel eine sehr starke Gruppe auf Facebook, die heißt Grüße gehen raus an den Andi Rolle, Lust auf Wiesbaden. Da sind 30.000 Leute drin, alle aus Wiesbaden. In dieser Community fliegen jeden Tag 3-stellige Beträge raus. Also auch heute noch, obwohl Facebook immer weniger genutzt wird. Und es ist ja am Ende egal, welche. Also ich brauche halt Community-Funktionen. Da gibt's halt nicht viele Social Media, die das noch darstellen. Die Gruppen auf LinkedIn sind eine Katastrophe. Die werden so gut wie nicht ausgespielt. Also so wie man das mitbekommt. Facebook war stark über seine Gruppen, meiner Meinung nach. Ich bin selbst zu wenig auf Facebook unterwegs, um das heute zu beurteilen. Ich fand das noch ganz cool bei, auch wenn es nur kurz war, wie hieß es noch hier? Das war
Xing hieß das, ne? Hieß das nicht Xing?
Nein, das meine ich nicht. Ich meinte dieses, ich komme wirklich gerade nicht auf den Namen, das 2020 aus dem Boden geschossen ist, nur zum Hören, Podcast.
Ah, ja, weiß ich nicht. Gibt's schon nicht mehr, ne?
Ja, es gibt's schon noch. Ich hab's sogar noch auf dem Handy. Warte, ich muss jetzt, mein Handy liegt da drüben. Mist. Also,
sag mal den Wolfgang, der weiß
ihr wisst das. Alle, was wir meinen. Es ging ein Monat durch die Decke und ist dann genauso schnell gegangen, wie es gekommen ist. Da gab's auch coole Gruppen, wo man sehr cool so sich austauschen konnte. Und dann gibt's natürlich ein paar gezielte Communities. Also, ob wir jetzt Discord nehmen, ob wir School nehmen, ob wir Slack nehmen. Also gibt es so ein paar Sachen, die natürlich solche Community-Funktionen anbieten. Das braucht man natürlich. Aber wenn ich am Ende, ich erinnere mich an einen unserer Wettbewerber, der, ich sage extra jetzt den Namen nicht, der eine sehr große Discord-Community aufgebaut hat. Ich habe mich irgendwann da angemeldet. Über 10.000 Leute drin, aber es war einfach ein Friedhof. Also da ist einfach nichts passiert. Und was muss ich machen, dass eine Community lebendig bleibt? Ich meine, ihr schafft das mit 80 Leuten par excellence, so wie ich zumindest bei der Campix bei dir die Screenshots gesehen habe. Und wie verhindert man, dass es eine Geisterstadt wird?
Also, ich glaube, dass man, wie bei einem Haus, im Prinzip ist es immer das Fundament. Du brauchst einfach ein starkes Fundament und wir haben dieses Fundament. Deswegen habe ich auch gesagt, es gibt einige Leute, die weniger bezahlen. Bei uns ist es so, wir haben eigentlich mit 20 Leuten anfangen wollen, die sich besonders committen über einen etwas günstigeren Preis, dass sie mit uns starten als Gründungsmitglieder. Und ich glaube, dass Gründungsmitglieder, so blöd sich das anhört oder so deutschdümelig das vielleicht ist, dass die eine besondere Funktion in einer Community haben, weil sie das am Anfang eben das Schiff erstmal ins Wasser schieben und dafür sorgen, dass da auch gerudert wird. Also, dass sie quasi durch ihr eigenes Engagement, andere mitziehen, neue Mitglieder, die kommen. Wir haben also auch ein sehr spezielles Onboarding, wo genau erklärt ist, wie man am besten von der Community profitieren kann und immer auch eine Vorstellungsrunde, also beziehungsweise einen Vorstellungspost machen soll. Und das sorgt ganz stark dafür, dass die Neuen auch mit eingebunden werden. Bei uns gibt's keine Vorbehalte oder irgendetwas, sondern wenn jemand kommt und wir sind jetzt beispielsweise auf der Plattform School. Und da ist es so, dass du, wenn du weiter aufsteigen willst, das nur kannst, wenn dir ein anderer Likes gibt für deine Beiträge oder Kommentare. Also die profitieren quasi auch alle davon, wenn sie alle miteinander kommunizieren. Und das macht sehr stark aus. Aber am Anfang brauchst du wirklich diese Anschieber oder auf Partys oder ich glaube im Fernsehen gibt es das, diese Anheizer im Prinzip. Also wenn man so will, sind unsere Gründungsmitglieder die Anheizer, die auch immer mit dabei sind oder auch dabei waren, die sich dann auch mal wieder zurückziehen. Das ist ganz normal. Aber die so diesen Spirit erstmal aufbauen. Das ist auf der einen Seite ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist, finde ich, auch sehr entscheidend nochmal die Problemlösung, die du auch wirklich anbieten kannst. Das ist wichtig, dass die Leute sich auch aufgehoben fühlen und wissen, okay, hier bekomme ich tatsächlich geholfen. Und das Dritte ist, wir haben das am Anfang gebraucht und dann aber immer weniger einen Redaktionsplan für den Anfang. Und mit ganz plumpen Fragen, sage ich jetzt mal, wo kommt denn ihr her? Das war unser erster Post. Wo kommt ihr alle her? Schreibt mal. Dann natürlich, welche Bücher habt ihr gerade gelesen? Und ganz viele so verschiedene Sachen, so einfache Fragen. Nicht, dass man jetzt irgendwie dann nur eine Abhandlung oder so irgendwas vorher lesen muss, bis man überhaupt mitmachen kann, sondern dass man direkt eingebunden werden kann, dass du sofort sagen kannst, Mensch, das ist ein Buch, das finde ich cool. Oder ich komme aus Hildesheim, ich komme aus Braunschweig, ich komme aus München, wie auch immer. Dass man da auch gleich nochmal so ein bisschen aktiv sein kann und dann stellen ganz, ganz viele fest, also war bei uns zum Beispiel auch so, da ist jetzt eine in der Community, die kommt aus Bloomberg und ich habe in der Nähe gewohnt, also hat man auch gleich wieder so ein bisschen eine Verbindung miteinander, ach da ist doch die Sauschwänzlebahn und der andere kommt daher, ja, da war ich im Urlaub und lauter solche Sachen, so verbindet man sich miteinander. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Verbindung gerade am Anfang zu schaffen, aber auch trotzdem eine offene Struktur zu haben, dass neue Mitglieder sich sehr schnell integrieren können. Hm. Das finde ich wichtig.
Was sind deiner Meinung nach so typische Denkfehler, die viele beim Erstellen oder Aufbauen einer Community machen?
Ich glaube, dass viele wirklich den Anfang und das Fundament unterschätzen. Also nur zu sagen, ich bin der beste Blümchenpflücker hier und deswegen mache ich jetzt eine Blümchenpflücker-Community, das funktioniert nicht. Du musst dir schon sehr genaue Gedanken darüber machen, mit was lockst du die Leute ran, gerade wenn du eine Paid-Community haben willst. Bei einer Unpaid ist egal, da kriegst du immer Mitglieder. Aber sobald jemand Geld auf den Tisch legt, musst du natürlich schon einen Mehrwert bieten können, der ein Problem löst. Und ich glaube, dass sich die wenigsten Leute wirklich darüber Gedanken machen, wie halten sie die Community am Laufen? Wie schafft man es, dass die eben nicht zum Friedhof wird?
Wie ist es denn im umgekehrten Falle? Also wenn ich jetzt, wir haben jetzt gesagt, was unterschätzen die Leute? Aber es gibt ja auch ganz viele, die sagen, hey, ich bin noch nicht weit genug, um eine eigene Community zu bauen. Was würdest du denen gegenüber sagen?
Das geht eigentlich in die gleiche Richtung. In dem Moment, in dem du ein Kernproblem deiner Zielgruppe lösen kannst, kannst du eine Community gründen. Solltest du eine Community gründen und sie wird erfolgreich werden. Und mal ganz ehrlich, wir stehen knapp vor einem Six-Figure-Business. Wir haben 80 Mitglieder. Das ist ja jetzt nicht die Welt.
Also ich halte ja sowieso so SaaS-Produkte und so weiter, ja. Also überhaupt alles, was mit so Retainern läuft. Und damit meine ich jetzt kein Agenturbusiness, was sich über Personal skaliert, was ja auch ein Retainer-Geschäft sein kann, halte ich sowieso für etwas Erstrebenswertes. Wobei ich auch nicht sage, Skalierung ist immer das Wichtigste in unserem Leben. Eine gewisse Grundzufriedenheit und so weiter ist natürlich auch wichtig. Nicht falsch verstehen, aber wenn man das unter einen Hut kriegt, etwas, was man mag, was einem Spaß macht, was, wo man dahinter steht. Und wenn das dann auch noch skalierbar ist, das ist natürlich geil. Ja, also ich mache total gerne Events. Ob das am Ende für 30, für 300 oder für 3000 Leute ist, ist mir gar nicht so wichtig. Aber ja, klar, bei 3000 Leuten habe ich mehr Stress, aber ich verdiene auch mehr. Aber inhaltlich muss ich mich fast genauso drum kümmern, wie als wenn nur 30 Leute da sind, weil auch die wollen zufrieden sein. Was hast du denn... Wenn du jetzt so mal zurückblickst, ihr sagt, seit Anfang des Jahres macht ihr das jetzt, das sind so roundabout 8 Monate, Anfang September, wir sind im 9. Monat, aber es sind erst 8 Monate vorbei. Was hast du beim Aufbau eurer Community gelernt, jetzt rückblickend, das dich selbst überrascht hat?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also was mich tatsächlich wirklich überrascht hat, ich meine, ich bin schon so eine Rampensau, ja. Aber... ich finde dieses, dass ich tatsächlich so ein bisschen gefeiert werde, hat mich echt überrascht für mich auf der einen Seite. So wirklich cool. Und was ich tatsächlich jetzt so für die Community, ich hätte es nicht erwartet, dass es die Menschen so fesselt. Also ich habe teilweise, ich kriege ja Nachrichten von School aufs Handy, ich habe es jetzt ausgemacht, dass es nicht dauernd bimmelt, aber es gibt Wochenende, wo ich mir denke und wo ich dann auch Adrian oder Markus schreibe, ich sage, haben die Kinder zu Hause? Da kriegst du 50 Nachrichten auf den Samstag. Also wie sehr die Menschen tatsächlich da sich ein Zuhause geben. Und das ist schon echt irre. Und das macht wahnsinnig viel Freude.
Wenn Paid Communities, um mal beim Titel zu bleiben, das Gold der Branche sind, was wäre dein wichtigster Impuls für alle, die jetzt darüber nachdenken?
Du meinst in Bezug auf Paid Communities? Ich würde es einfach machen. Also wir haben, ja, es ist halt so, wir haben im Oktober, also oder anders, im Mai letzten Jahres hat Adrian mich angesprochen, ob ich das machen möchte. Dann habe ich ihm abgesagt, ebenfalls im Mai. Und dann sind wir im Oktober, haben wir uns zusammengesetzt, wo er mich dann einfach so in die Gruppe hinzugefügt hat und wir haben tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, bis wir so weit waren. Ja, da sind noch ein paar Sachen zu lösen, aber ganz ehrlich, das kann man in der Woche machen, wenn man nicht allzu faul ist.
Wobei ich ja immer sage, bei einem guten Fundament kann man sich ruhig auch mal ein bisschen Zeit lassen. Du hast das Wort mehrfach genutzt.
Ja,
man kann, richtig. Aber ist immer die Frage, ob man auch sollte. Lieber ein bisschen eine Schleife mehr drehen als eine zu wenig. Aber du hast grundsätzlich recht. Wenn man das dann natürlich ernst nimmt, geht es natürlich auch schneller.
Also man braucht ein Fundament in Form eines Onboardings und eines Redaktionsplans im Prinzip für die ersten paar Wochen, wo man zweimal in der Woche eine Frage stellt und dann eben so offene Posts hat, wo sich die Leute beteiligen können. Aber ansonsten ist es wichtig, diese PS, die man hat an Wissen und Erfahrung, die auch auf die Straße zu bekommen. Und das ist viel, viel wichtiger, sich da menschlich einzubringen. Und das gibt einem auch wahnsinnig viel zurück. Also machen, wirklich machen. Einfach machen könnte ja gut werden. Mhm.
Ihr kostet oder eure Community kostet 99 Euro, hast du gesagt, im Monat. Wie habt ihr diesen Preis festgelegt? Und irgendwie habe ich das Gefühl, so wie ich dich kenne, dass ihr gar nicht großartig drüber nachgedacht habt, nicht böse sein, aber wahrscheinlich hast du einfach gesagt, komm, Impuls, komm, wir nehmen mal einen Huni und gut ist, könnte ich mir vorstellen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da auch dass man sich auch ein bisschen mehr Gedanken machen könnte und natürlich auch irgendeine Gegenrechnung hat. Wie habt ihr es gemacht und welche Learnings habt ihr im Nachgang daraus gezogen?
Also du kannst natürlich auch sehr, sehr viel günstiger starten mit 19, 29, 39 Euro oder so irgendwas. Aber unsere Überlegung war tatsächlich auf der einen Seite, wo liegt ein Schmerzpunkt unserer Zielgruppe? Und der liegt, also das sind ja, ist schon eine B2B-Community in gewisser Weise, aber eigentlich auch eine B2C-Community, weil das alles Einzelkämpfer oder weitestgehend Einzelkämpfer sind. Gibt es ganz wenige bei uns in der Community, die auch Mitarbeiter haben. Und ich glaube, dass man, wenn man dreistellig wird, und wir sind ja brutto dreistellig, wir sind ja nur netto zweistellig, aber wenn man netto dreistellig würde, durchbricht man so ein bisschen eine Schallmauer. Also ist es so ein psychologischer Effekt gewesen, der uns dazu verleitet hat, das zu machen. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich so viel wie möglich aus der Community auch herausholen, ganz klar. Also wir sind schon sehr schnell an die Schmerzgrenze auch rangegangen. Wir sind gestartet mit 69 für die Gründungsmitglieder und wir haben 30 Leute im Call gehabt und 38 Abschlüsse. Ohne Witz. Die wollten auf einmal alle. Und dann sind wir sehr schnell mit dem Preis eben hochgegangen, aber wir haben auch festgestellt, dass es für 99 ist wirklich so ein, ich will nicht sagen, dass der Sweet Spot ist. Es ist schon nicht einfach, neue dafür zu begeistern, für diesen Preis, ganz klar, weil es eben schon eine Hausnummer ist. Und wahrscheinlich werden wir auch zumindest in nächster Zeit nicht für neue Mitglieder erhöhen.
Okay. Du hast eben gesagt, ihr seid bei School. Warum School? Also wir haben da einen Gamification-Ansatz drin, habe ich ja vorhin rausgehört, was sehr cool ist. Es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, also vielleicht ist das Tech-Setup auch noch ein bisschen drüber hinaus, aber warum School?
Also du hast mit School natürlich eine Plattform, in die unheimlich viel Werbung gerade in der Marketingbranche gesteckt wird. Da steckt Alex Famosi mit dahinter, da steckt Sam Owens mit dahinter, die sind in der Branche, denke ich, relativ bekannt. Infolgedessen ist diese Plattform auch sehr marketingorientiert und bietet einige Vorteile, die man nutzen kann. Aber vor allem sind da auch andere, auch deutschsprachige, viele deutschsprachige Communities. Ich habe ja gesagt, ich bin selber auf School in 8 Communities. Und das heißt, du bist schon auf School vielleicht. Und dann ist es ein leichtes, einfach zu einer anderen Community zu wechseln. Von daher würde ich mich immer für eine Community entscheiden oder für eine Plattform entscheiden, in der auch andere Communities sich abspielen. Das muss nicht unbedingt in meinem Gebiet sein. Aber es sollte doch jetzt ja zumindest in meinem Sprachraum bekannt sein. Das fände ich schon sehr, sehr wichtig auf der einen Seite. Gamification ist sehr wichtig. Du hast vorhin gesagt Slack, da gibt's das, glaube ich, überhaupt nicht. Discord weiß ich gar nicht, ob sie da Gamification drin haben. Finde ich auch ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Also wir haben bei School, wir haben im Prinzip so eine Art Facebook-Feed auf der einen Seite, aber auch die Möglichkeit, verschiedene Kategorien anzulegen und dass du dir nur die anzeigen lässt beispielsweise. Und Gamification habe ich schon gesagt, die haben noch was viel Fieseres und das nutzen tatsächlich schon einige von uns, von unserer Community, ich nicht. Wenn du 30 Tage hintereinander, ich glaube, 10 Beiträge kommentierst oder selber oder dein Like verteilst, dann kriegst du eine Flamme neben deinem Namen. Ja, es funktioniert so einfach.
Das ist doch bei Snapchat, glaube ich, auch so. Ich kann dir sagen, so ein bisschen aus der Tüte trommeln, mit meiner Großen habe ich ab und zu ein bisschen Handy-Thematiken, also so Medienzeit und so weiter. Und ja, es kam auch schon vor, dass ich hier für ein paar Tage das Handy abgenommen habe. Und dann geht's sofort los. Aber Papa, egal was du machst, ich muss einmal am Tag auf Snapchat, weil ich habe jetzt 340 Tage Flames gemacht.
Ja, siehst du.
Und ich kann diese Serie nicht kaputt machen. Boah. Also es funktioniert. Ich sehe es an meinen Kindern, die sind alle jetzt auf Snapchat. Seit neuestem haben die Zwillinge auch Handys. Und das ist ein Riesenthema, dieses Gamification-Thema. Und das passiert bei denen natürlich noch viel unbewusster im Hintergrund. Das zeigt aber, wie gut es funktioniert. Wir Marketer wissen, ich sage nicht alle, aber die meisten verstehen schon, warum so etwas passiert, weil wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit solchen Themen. Aber ja, es funktioniert. Und jetzt glaube ich, dass bei euch Copywritern ihr wahrscheinlich eine sehr intelligente Community habt. Das würde ich von unserer auch behaupten, dass grundsätzlich eine sehr intelligente Community ist. Je unintelligenter, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin in der einen oder anderen Fußball-Community, da merkst du halt, funktioniert das noch viel besser. Weil da werden die Urtriebe angesprochen. Und aber ja.
Also ich glaube, dass es egal ist, ob man intelligent ist oder nicht, weil auch wenn du das Prinzip kennst und verstehst,
es wirkt.
Funktioniert es ja bei dir trotzdem.
100%. Psychologisch wirkt es trotzdem. Ich kann es nur besser hinterfragen. Ich kann der nicht rationalen, dem Gefühl, das entsteht, ohne dass ich drüber nachdenke, zumindest ein rationales Gefühl versuchen, hinten dran zu setzen. Dass das trotzdem einen Einfluss hat, steht außer Frage. Ich glaube aber, wenn ich das rational nicht noch bewerte, dass der Effekt größer ist. Also der Effekt auf die Konsequenz und also auf das Resultat am Ende. Und deswegen, das meinte ich damit. Also das zeigt natürlich, dass es funktioniert. Und ich ertappe mich auch, wie ich einen Decoy-Effekt sehe, wie eine drei Preise aufgebaut sind und in der Mitte, ich weiß, dass ich in der Mitte landen soll. Das ist mir schon klar, wenn ich das nur sehe. Das Schlimme ist, es wirkt. Auch ich weiß ja, ich brauche mir die anderen Preise gar nicht anzugucken. Die wollen mich doch eh da haben, weil es den besten Effekt hat. Im Idealfall für beide Seiten. Weil nur so halten die Kunden lang, weil ich auch dementsprechend zufrieden bin. Wie messt ihr denn den Erfolg eurer Community? Und woran merkt ihr, dass sie wirklich funktioniert? Also, und bitte geh jetzt nicht auf quantitative Signale, also sprich, wie viele Leute posten, sondern mir geht es vor allem auch um qualitative Entscheidungskriterien.
Also was für uns ein sehr großer Gradmesser ist, ob die Community aktuell funktioniert oder nicht, ist, wie sehr sie an Live-Calls teilnehmen. Das ist zwar auch ein quantitativer Ansatz in gewisser Art und Weise, aber du siehst natürlich, wenn die Community funktioniert, sind viele in den Live-Calls einfach vorhanden. Und das hat jetzt nichts mit Anzahl von Posts zu tun oder so, aber die sind einfach da.
Und das hat ganz klar mit der Qualität der Community zu tun. Also deswegen alles gut, weil wenn die Calls scheiße sind, dann würden die Leute, egal was sie bezahlen, die Zeit nicht opfern. Ja, okay. Ich glaube, meine letzte Frage hast du mir schon beantwortet. Ich stelle sie dir trotzdem nochmal exklusiv. Also nochmal gezielt am Ende, damit wir es vielleicht bündeln können. Wie wichtig ist deine eigene Präsenz in der Community? Mal abgesehen davon, dass du es geil findest, dass du ein bisschen im Mittelpunkt stehst. Wie regelst du die Balance zwischen Führung und Selbstorganisation?
Ich würde sagen, unsere Rolle, jetzt ja nicht nur ich, wir sind ja zu dritt als Gründer, unsere Präsenz in der Community ist schon wichtig, sehr, sehr wichtig, dass zumindest einer sich zeigt, ich bin derjenige, der tatsächlich am meisten Spaß daran hat, tatsächlich auch mit der Community zu agieren und das auch sehr regelmäßig macht. Und ich glaube, die würden auch in ihrem Sandkasten ohne uns spielen können. Aber wenn da jemand dabei ist, der da noch so ein bisschen Impulse reingibt und sich ein bisschen kümmert, dann ist schöner, sagen wir mal so. Das ist schon wichtig. Und die Balance zwischen Führung und Selbstorganisation. Das ist, also wir haben manchmal tatsächlich eine Tendenz dazu, dass wir führen gar nicht so arg, sondern wir begeben uns auf gleiche Ebenen und frotzeln auch untereinander miteinander mit den Mitgliedern. Und das macht, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel aus, dass man eben sich willkommen und heimisch fühlt im Prinzip. Aber du musst natürlich schon auch aufpassen, dass du dich selber auch wieder rausnimmst. Also zum Beispiel organisiere ich mir das so, dass ich auf Posts nicht als Erster antworte. Sehr, sehr, sehr selten. Ich gucke erstmal, was macht die Community? Und wenn die gar nicht antworten oder meine Antwort dann noch einen Beitrag leisten würde, dann gehe ich da rein.
Weil sonst warten die Leute nur darauf, ob du antwortest als Experte. Genau. Ja, das verstehe ich. Ich hatte gerade noch eine Frage, die mir gekommen ist. Jetzt habe ich sie tatsächlich wieder vergessen. Aber ein anderer Punkt, der mir auch noch gerade kommt. Ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt in unserer Community, dass ich die Marke OMT ganz gezielt auch von meinem Gesicht entkoppeln will. Das widerspricht natürlich dessen, dass wir jetzt den Podcast zusammen machen, weil den Podcast will ich nicht hergeben und der hat natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber ich habe zum Beispiel die Moderation unserer Webinare damals abgegeben. Ich habe letztes Jahr einen meiner Kollegen die Begrüßung beim OMT machen lassen, also bei der Konferenz und so weiter. das ist etwas, wo ich jetzt so sage in der Community, was natürlich auch einen gewissen Charme gibt, wenn sie von alleine funktioniert. Ganz alleine ist immer schwierig, aber ich sag mal, weitestgehend alleine funktioniert, so wie du auch gesagt hast. Meistens gibt es irgendeine Antwort und so weiter. Damit sie perspektivisch, wenn neue Mitglieder reinkommen, vielleicht gar nicht mehr die Wahrnehmung haben, ey, da steht einer dahinter. Also ja, das ist eine Zeit lang cool. Irgendwann ist aber auch eine Verpflichtung. Und das kann bei ändernden Lebensumständen, kann frei raus sagen, als meine Kinder auf die Welt kamen, hat sich bei mir natürlich ein bisschen was verrückt in meiner Priorität. Und da der OMT schon, ja, obwohl, der wurde gegründet, da war das erste Kind schon da, aber trotzdem ist es schon etwas, was mich auch Zeit kostet. Jetzt mache ich es natürlich mittlerweile hauptberuflich, damals habe ich es nur nebenbei gemacht, neben einer Agentur, dass ich jetzt schon ganz klar eigentlich meine Mitarbeiter mehr in Szene setzen will und diese Community oder diese Marke OMT ein bisschen von mir entkoppeln möchte. Das kann man stringenter machen, also konsequenter auch machen, aber per se sind das Dinge, wo ich heute von mir behaupten würde, da habe ich zu spät angefangen, drüber nachzudenken und das Gesicht war schon zu stark gesetzt und es ist jetzt natürlich auch ein viel längerer Weg, es wieder loszuwerden. Ist das etwas, worüber du nachdenkst?
Klar, also wir sind gestartet mit dem Anspruch, dass wir irgendwann einen Exit machen. So. Das ist jetzt auch nicht die Adrian, Markus und Christoph Show, sondern das ist der Copy Club. Also das ist schon von Namen ein bisschen entkoppelt. Und wir sorgen bereits jetzt dafür, obwohl wir ja noch relativ klein sind, würde ich sagen, dass wir schon Moderatoren einsetzen, dass wir Menschen verantwortlich machen für bestimmte Dinge, sodass wir da immer mehr rausnehmen können und gegebenenfalls auch irgendwann die Calls abgeben können, die wir im Moment ja noch als eben Erfahrungsinhaber leiten, aber vielleicht irgendwann auch nicht mehr leiten müssen. Und ich glaube schon, gerade wie du das jetzt auch gesagt hast, irgendwann sind persönliche Sachen, die wichtiger sind. Gut, wir sind zu dritt, wir können uns abwechseln, aber letzten Endes wollen wir ja auch nicht bis an unser Lebensende mit der Community verhaftet bleiben. Also das macht vielleicht Spaß und ja, kann man mal machen, aber letzten Endes sollte das nicht das Ziel sein.
Mir ist die Frage eingefallen, die ich dir noch stellen wollte, die mir eben gekommen ist. Du hast ja mit der Community gestartet, aus welchen Gründen auch immer. Erst wolltest du gar nicht, dann bist jetzt mehr oder weniger verpflichtet worden und dann konntest du wieder nicht Nein sagen. Ich kenne das Problem bei neuen Projekten. Hat das für dich einen zusätzlichen Effekt neben der Bekanntheit, die es dir jetzt gegeben hat? Strahlt das auch auf dein anderes Geschäft ab? Hintergrund meiner Frage. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, Grüße gehen raus an den Robin Heinze, der einen Menschen da hatte für eines Online-Shops. War Snipes? Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, welche Marke dahinter stand. Ich glaube, Basketballer-Community und so weiter. Und die sind vor allem groß geworden, weil sie eine Community aufgebaut haben. Klar, der OMT verdient auch sein Geld, vor allem, weil er eine Community aufgebaut hat und natürlich der damit einhergehende Verteiler und so weiter und so fort. Aber natürlich auch kommen viele, weil sie dort ihre Leute wieder treffen, weil sie da in Austausch kommen, so wie ihr auch hier Offline-Treffen macht. Dein anderes Geschäft, was du so betreibst, ja, also was auch immer es alles ist, hast du das Gefühl, dass das positiv davon beflügelt wird?
Im Moment noch nicht signifikant. Aber ich habe tatsächlich, nein, das ist nicht richtig. Also noch nicht signifikant infolgedessen, dass es noch sehr am Anfang steht tatsächlich. Aber ich habe eine Partnerschaft, schon bereits sind wir eingegangen und gründen weitere Communities. Und also das ist quasi eine Expertise, die wir auch jetzt am Markt schon haben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer mal wieder Anfragen, auch weil ich aus allen Bereichen Copywriter habe. Da habe ich einen kleinen Overhead dran, aber jetzt, dass ich sagen würde, ich bin jetzt der Chef der Copywriter-Community oder so, das nicht, ist auch nicht mein Ziel dabei tatsächlich gewesen.
Okay. Also ich habe ja damals den OMT gegründet. Ich erzähle die Story immer ganz gerne. Eigentlich wollte ich nur Speaker bei Konferenzen werden, weil ich mir irgendwann gesagt habe, will ich denn mehr mit der Agentur erreichen? Und was muss ich denn machen, um noch mehr Kunden zu kriegen? Und dann wollte mich keiner als Speaker engagieren, weil mich A, keiner kannte und wusste, ob ich was drauf habe und B, ich hatte keine Reichweite. Das heißt, hätte ich die wenigstens mitgebracht, hätten sie mir vielleicht eine Chance gegeben. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich mache es einfach selbst, nachdem ich die 10. Absage bekommen habe. Und habe dann angefangen, das zu bauen. Und ja, ich kann auch nicht verhehlen, es hat einen Moment gedauert, 1-2 Jahre. Aber dann ist natürlich aufgrund der abstrahlenden Kompetenz der Experten, man sagt ja immer, der Moderator ist immer so kompetent, wirkt immer so kompetent wie der Experte, den er interviewt, ist die eine oder andere Anfrage für die Agentur reingekommen. Und die Agentur ist, als wir mit dem OMT gestartet haben, waren es, glaube ich, 4 Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei plus minus 60. Ich bin da jetzt aktuell nicht mehr groß im Boot, operativ seit 7 Jahren schon nicht mehr. Aber natürlich ist die Grundlage dadurch gelegt worden. Und ich würde sagen, 9 von 10 Kunden sind nach dem Start des OMTs auch über den OMT irgendwie angekommen. Mittlerweile braucht die Agentur den OMT nicht mehr, nutzt ihn aber auch immer noch. Aber so wie sie auch jede andere Plattform nutzen kann, also zu jeder anderen Konferenz gehen kann. Deswegen kann ich nicht und ich will auch gar nicht lügen, dass die Community des OMTs uns stark geholfen hat, ein anderes Produkt oder Dienstleistung voranzubringen. Die Message, die ich mitgeben will, ist, auch wenn es bei dir jetzt noch nicht so deutlich greift, dann liegt es aber daran, dass du es noch nicht für dich nutzen willst. Also, dass du halt sagst, hey, ich baue noch kein Produkt, was dazu passt, oder ich promote noch kein Produkt dazu, was dazu passt. Was ich sagen will, wenn die Community einigermaßen aktiv ist, und vielleicht ist es auch nach 8 Monaten noch zu früh, aber wenn man sich da Zeit gibt, eine gute Community baut, dann findet man normalerweise auch ein Produkt, was man hintenrum selbst anbieten kann, oder man bietet, da bin ich wieder bei dem Wort Plattform, die Plattform an, um anderen die Möglichkeit zu geben, ihr Produkt dort anzubieten. Und man verdient, wie du es eben genannt hast, den Overhead mit. Also man kriegt eine Provision oder wie auch immer und baut sich so sein Geschäft auf. Also Communities, die funktionieren, sind normalerweise hinten raus auch sehr ertragreich, wenn man es nicht nur als Hobby auch für sich monetär nutzen möchte. Würdest du da noch irgendwas ergänzen?
Ergänzen muss ich da nicht. Ich kann da aber sehr gut zustimmen. Das ist, stimmt absolut so, ja.
Sehr cool. Christoph, wir haben lange geredet. Ich höre dir immer sehr gerne zu. Wir wollen aber die Zuhörer jetzt nicht überlasten, weil mein Redeanteil auch nicht gering war und den hören sie sehr oft. Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Expertise mit uns geteilt hast oder deine Erfahrungen mit uns geteilt hast im Community-Aufbau. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch alles Gute für die Copywriter-Community und bin sehr gespannt, was du mir bei der nächsten CampX dann erzählst, wie es weitergeht.
Danke auch, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Danke.
Und zum Abschluss der heutigen Folge der letzte Aufruf zu unserer Konferenz Ende des Monats. Also wir haben jetzt September und am 26.09. haben wir unsere Konferenz in Mainz. Sie ist fast ausverkauft. Stand heute, wo wir aufzeichnen, so roundabout 50 Tickets, bis es online geht. Vielleicht sind wir dann auch schon ausverkauft. Wie auch immer, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr euch ein Ticket holt. Wenn es keins mehr gibt, es kommt die nächste Konferenz. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.